Talk mit Tees.
Das war dann, glaube ich, zur WM 2019 und er mir direkt Glück gebracht hat. Und von da an war es irgendwie der Julia Quinn-Zopf, ja. Ich habe immer in der Schule mit meinen Freunden gespielt und bin dann einfach zum Entschluss gekommen, ich gehe heimlich zum Fußballtraining. Ich habe total laut geschrien und war total hysterisch, weil ich eben genau in dem Moment so in meinem Kopf abgespielt hat, was das bedeutet. Ich glaube, man hat es damals auch an meinem Torjubel gesehen, wie viel da von mir abfällt, wie viel Leidenschaft in diesem Jubel steckt. Das war wirklich eine Art Dosenöffner eigentlich, würde ich sagen, für alles, was danach kam. Mädels mit der Qualität, es ist dumm, Spiele zu verlieren. Das sagt er immer und das kauft man ihm aber einfach auch total ab.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich treffe mich gerne mit Menschen, die für eine Sache brennen und uns zeigen, wie sie sich ihren Traum erfüllt haben. So wie mein Gast heute, das ist Julia Quinn, Nationalspielerin der Frauenfußballnationalmannschaft. Ihr Verein ist der FC Bayern. Sie ist die mit dem Zopf. Sie ist auch eines der Aushängeschilder der Nationalmannschaft, sehr beliebt in den sozialen Netzwerken mit 600.000 Followern bei Instagram. Das war eine super angenehme Begegnung mit ihr. Sie kam direkt vom Training, das findet statt auf dem Campus des FC Bayern, und mit ihren blonden Haaren und dem Lächeln hat sie eine wirklich sehr helle Persönlichkeit, ist dazu sehr bodenständig, lacht gerne. Hier hört ihr, wie sie zum Fußballspielen kam am Bodensee, wo sie aufgewachsen ist, und wie sie sich letztendlich durchgesetzt hat und auch schwere Zeiten durchgestanden hat. Viel Spaß bei diesem Talk mit Julia Quinn.
Ein Podcast von SWR 3.
Dann sagen wir Servus.
Servus, ich freue mich hier zu sein.
In deiner Heimat, seit vielen Jahren mittlerweile. Wir sind in München hier gerade. Du bist ja sonst vom Bodensee.
Vom schönen Bodensee.
Und hast lange Zeit in Freiburg natürlich dann auch gewohnt, gerade frisch deutsche Meisterin geworden. Wie sagt ihr deutsche Meisterin? Das Wort, das Weibliche, findet man irgendwie nie, oder? Es ist immer deutscher Meister auch. Ihr seid deutscher Meister.
Ja, es ist normalerweise deutscher Meister. Wir haben aber tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal Shirts mit deutsche Meisterinnen bekommen. Deswegen ist beides gerade gebräuchlich.
Es ist die dritte deutsche Meisterschaft.
Richtig.
Und natürlich die wichtigste.
Ja, nein, für mich.
Ist es die wichtigste?
Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall die wichtigste oder die besonderste von den Emotionen und von der Gefühlslage, weil ich eben ja zwei Meisterschaften erlebt habe, bei denen ich leider viel verletzt war. Mhm. Dann zwei, drei Spiele am Anfang der Saison gemacht habe, aber dann mich leider verletzt hatte. Und dann ist es schon so, dass es natürlich nicht so emotional ist, wie wenn man halt die ganze Saison auch irgendwie aktiver Teil davon ist. Von daher war es dieses Mal echt so eine Gefühlsexplosion. Und es war sehr, sehr schön, das einfach auch mal so zu erleben.
Du bist nicht verletzt jetzt?
Ich bin gesund.
Aber du hast letztes Wochenende, glaube ich, nicht gespielt, oder?
Richtig.
Warum das?
Ja, wir sind ja vorzeitig schon Meisterin geworden.
Ja. Du hast zu lange gefeiert.
Genau. Das ist die Wahrheit. Ja. Nein, aber es wurde dann auch ein bisschen rotiert, dass eben auch mal andere Spielerinnen spielen dürfen. Und das war dann auch voll in Ordnung. Also war trotzdem ein sehr, sehr schönes Heimspiel, dann auch das letzte Mal vor heimlicher Kulisse und ja, viele Fans da, viele Familien. Das war schon sehr, sehr schön.
Du kommst gerade vom Training?
Ja.
Aber der Zopf ist nicht da.
Ich war ja auch duschen.
Also, aber der wird immer nur fürs Fußballspiel gemacht oder trägst du den privat auch?
Nee, eigentlich nur fürs Fußballspielen, weil der ja doch auch sehr streng ist und mir da auch Kopfschmerzen verursacht, wenn ich den dann auch in der Freizeit trage. Aber es ist so ein bisschen mein Markenzeichen geworden auf dem Platz und ja, trage ihn da sehr, sehr gerne und abseits des Platzes aber gerne auch einfach die Haare mal offen, weil mir das auch ganz gut gefällt.
Ja. Als PR-Maßnahme ist dieser Zopf ja unschlagbar, oder? wenn man auch nur an einer Geste, an einem Symbol erkannt wird, ich weiß, das ist Gold wert, oder?
Ja, das stimmt. Das hat sich natürlich auch über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Ich habe früher, bis 2019, hatte ich immer einen Dutt, also da hatte ich gar keinen Zopf. Der hat mich aber irgendwann so genervt, weil ich da so perfektionistisch war, dass der immer perfekt sitzen musste. Und dann habe ich teilweise vor den Spielen eine Stunde verbracht mit Haare machen, bis ich irgendwann gesagt habe, ich steige jetzt um. Und das war dann, glaube ich, zur WM 2019, wo ich dann auch ein ganz gutes Turnier gespielt habe und er mir direkt Glück gebracht hat. Und von da an war es irgendwie der Julia Quinn-Zopf, ja.
Wie lange dauert es, bis du den fertig hast?
5 Minuten.
Okay, das ist eine schnelle Sache.
Inzwischen so automatisiert irgendwie.
Ich finde es ganz schön, dass auf der Webseite von euch ihr auch immer euer Namen in Gebärdensprache habt. Und bei dir ist es auch die Geste mit dem Zopf.
Genau.
Wie entsteht der Name? Kann sich jeder aussuchen, was er möchte, wie er quasi genannt werden möchte? In dem Fall alle Sie?
Na, wir haben tatsächlich einen Fanclub und die durften dieses Jahr unsere Namen auswählen. Also sie haben gesagt, wie sie uns wahrnehmen. Das war zum Beispiel eine Clara Bühl, die immer lacht, hatte dann eben so ein Lachen auf den Lippen. Bei mir war es eben der Zopf. Also eigentlich immer so Sachen, die einfach zu der Person halt passen oder die man damit in Verbindung bringt. Und das war natürlich dann im Rahmen sehr, sehr schön, dass wir das eben von denen gesagt bekommen haben und das nachgemacht haben. Und ja, das ist jetzt auch so, ich glaube, es wird auch in den Stadien gezeigt, wenn unsere Namen vorgelesen werden. Deswegen schon eine sehr, sehr schöne Sache.
Es ist gar nicht so einfach, aber ich habe mir ja mehrere angeschaut und es ist gar nicht so einfach zu schauen, okay, wo kommt jetzt diese Gebärde her? Mhm. Du hast als dein Idol, hast du angegeben, deine eigene Teamkollegin Jovana. Mhm. Warum eigentlich? Also Spaß nur, oder was?
Ja, es war natürlich ein bisschen Spaß dabei, wobei ja, ich sie einfach als Person total schätze und auch als Spielerin. Und wir haben auch damals gemeinsam die Reha zusammen durchgemacht, sage ich mal. Und das schweißt ja auch zusammen. Und ja, da kann man natürlich stolz auf den anderen sein. Und von daher ist sie schon eine Art Vorbildsfunktion für mich.
Weißt du, was ihre Geste ist?
Das war
ja, genau, ist richtig. Du hast das richtig. Es war irgendwas von hinten, ja, wie so ein Vogelschnabel, den man aber, der Schnabel nach hinten zeigend, irgendwie so dann nach vorne führt.
Genau, und ich glaube, die Bedeutung da war, dass bei ihr, sie hat auch immer so einen hohen Zopf, dass immer Haare rausstehen. Und ihr wurde dann gesagt, das ist für die Antennen, die quasi nicht in den Zopf passen.
Ich finde das super. Ja. Ich finde das super. Der FC Bayern war schon immer dein Verein?
Ja, schon immer mein Herzensverein. Also ich bin ja am Bodensee groß geworden.
Mhm. In Friedrichshafen?
Genau.
Oder in Friedrichshafen.
Das gehört
oder Eiling,
zu Friedrichshafen.
Oder
genau, Eilingen, aber es ist so ein bisschen ländlicher. Ja. Genau, und dann gab es eben bei uns direkt keinen großen Verein. Und dann haben meine Brüder natürlich von Anfang an gesagt, VfB Stuttgart ist ihr Verein. Und dann dachte ich mir, ich möchte aber natürlich was anderes als meine Brüder. Dann wollte ich eben den FC Bayern. Und dann war ich immer von klein auf in komplett Bayern-Montur. Meine Brüder, VfB Stuttgart und so, war es dann auch auf dem Bolzplatz. Also Bayern gegen Stuttgart und Bettwäsche von Bayern und Plakate und ja, alles drum und dran war irgendwie vom FC Bayern.
Bayern gegen Stuttgart, Stuttgart gegen Bayern. Woran erinnert dich das?
Ja, an früher.
Jungs gegen Mädchen.
Ja,
Mädchen
das
gegen
sowieso.
Jungs.
Das sowieso.
Von den wilden Kerlen. Das war wahrscheinlich eine deiner Lieblingsfilmreihen, oder?
Das waren meine absoluten Kindheitshelden, ja. Also mit denen bin ich groß geworden. Durch die habe ich auch irgendwo angefangen, Fußball zu spielen, weil ich die Geschichte so cool fand, weil es ja auch immer nur Jungs waren und ein Mädchen das mitgespielt hat und sich da durchgesetzt hat. Und ja, das hat mich irgendwie inspiriert. Und ich wurde eben zeitgleich, bin ich damals in meinen Jungsverein gegangen und habe gedacht, ich mache das einfach genauso. Und ja, fand ich immer sehr, sehr cool. Finde ich heute noch cool, schaue ich heute noch teilweise an. Von daher absolute Kindheitshelden, ja.
Dann kannst du diese Fragen natürlich beantworten. Wer hat gesagt, hey, ihr Hobbyfriseusen, der Hund eurer Oma hat eure Barbiepuppen zerfleischt und ich habe ihm dabei geholfen. Wir hatten dabei einen Wortspaß. Okay, Rabat ist richtig. So, von wem stammt das Schimpfwort Kaninchen, Wattebausch, Bommelschwanz, Po?
Von Vanessa.
Du weißt ja wirklich
alles. Ich bin
total
intuit, ja.
Es gab doch diese originellen Flüche immer, wie dreifach geölte Eulenkacke.
Ja.
Es gab noch, habe ich nachgeschaut nämlich mal, als ich das gesehen habe, dass du ja auch da wirklich Fan warst, Hippopotamus. Propellerschwanzmist.
Ja, genau.
Wie kommt man darauf?
Das habe ich mich auch
was
gefragt.
Was ist denn Propellerschwanzmist? Was ist das? Okay, was ist dein liebster Fluch?
Es war tatsächlich der von Vanessa, weil ich das war, glaube ich, im dritten Teil.
Ja.
Und ich fand das so cool, dass sie das gesagt hat. Und sie haben ja auch in dem Teil versucht, den Regen zu vertreiben mit ihren Flüchen.
Ja.
Und ich glaube, ihr Fluch war dann der letzte, wo sie es dann geschafft hat, dass der Regen aufhört und die Sonne zurückkommt. Und irgendwie fand ich das so mega cool. Von daher war es der auf jeden Fall.
Wie gerne quizst du?
Ja, schon gerne ab und zu mal.
Okay, guckst du es im Fernsehen ab und zu mal?
Ja.
Okay, also es gibt einen, der ist ja Profi-Quizzer hier in Deutschland. Der ist daneben auch noch ganz großer Fußballfan und hat auch ein Buch geschrieben
ja.
mit Fragen zur Geschichte der Fußball-Bundesliga.
Oh.
Wie gut bist du? mit der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Ah,
schauen wir mal. Da kann man sich jetzt nur blamieren.
Kann man sich überhaupt nicht. Mal gucken, ob du ihn kennst. Wir machen zwischendurch immer mal wieder eine kleine Frage. Und das hier, das ist die Frage 1.
Hallo und schönen guten Tag. Hier ist Sebastian Jacobi, der Quizgott aus der Sendung Gefragt, Gejagt.
Kenn ich.
Liebe Julia, als eingefleischter Bayern-Fan freue ich mich wahnsinnig, dass du heute bei Christian Thees zum Talk zu Gast bist. Wir möchten es dir aber auch nicht ganz einfach machen. Deswegen habe ich, ja, es bringt Spaß, ein paar Fragen für dich vorbereitet. Wir beginnen mit einer, ja, leichten Einstiegsfrage, wie ich denke, aus meinem Buch, das ultimative Bundesliga-Fan-Quiz, das ich zusammen mit Thorsten Zirkel, bekannt aus dem Quizduell Olymp, verfasst habe. Am letzten Spieltag der Männer-Bundesliga-Saison 1999-2000 verspielte das damalige Vizekusen Bayer Leverkusen durch eine Niederlage bei der Spielvereinigung Unterhaching die Meisterschaft. Wer erzielte aber damals mit einem Eigentor das 1:0 für Unterhaching? Deine Einstiegsfrage, Julia.
Woher soll ich das wissen?
Ey, da, wirklich.
Da wurde ich gerade geboren.
Und ich wundere mich, weil der Sebastian sagt, hier eine leichte Einstiegsfrage. Du warst da gerade ein Jahr alt. Du warst etwas über ein Jahr alt. Und ich habe mich gefragt, warum? Und es musste irgendeinen Grund haben.
Vielleicht, ist es jetzt ein mega bekannter Spieler? Oder?
Es ist auch ein bekannter Spieler. Nur ich fragte mich selber, wie kommt er darauf? So, Felix ist aus deinem Management ist auch mit dabei. Felix?
Du bist mein Joker.
Ich hätte jetzt Michael Ballack getippt.
Von Haching.
In dem Fall hat Haching ja... Es war ja ein Eigentor.
Ich weiß, dass Michael Ballack damals auf dem Platz stand, meine ich, für Bayer Leverkusen.
Ja, okay.
Dann, das ist falsch.
Hören wir mal.
Die richtige Antwort ist selbstverständlich Michael Ballack, der damals den eigenen Torwart Adam Matisic überwand.
Ja, guck mal, und ich wunderte mich schon. Ich meine, es wurde damals deutscher Meister dadurch der FC Bayern.
Ah, ich dachte gerade Haching. So, das kann aber nicht sein. Natürlich der FC Bayern.
Aber ich fand das eine.
Doch, das weiß ich sogar, stimmt.
Aber wie, jetzt weißt du es doch.
Ja. Also, dass sie deutscher Meister wurden, ja.
In dem Jahr.
Ja.
Ah ja, gut, aber das war natürlich jetzt nicht. Also ich fand die Frage extrem schwer und dachte mir.
Total schwer.
Mega schwer, oder? Ja, vor allem, weil du ja so klein warst.
Ja, du nicht. Also.
Felix, nicht. Du hast angefangen mit wie vielen Jahren?
Also im Verein mit 8.
Ja.
Aber vorher schon im Garten, würde ich sagen. Schon gefühlt immer mit meinen Brüdern.
Ja, klar.
Aber meine Mama war anfangs dagegen und wollte eben nicht, dass ich im Verein spiele, weil meine Brüder eben im Verein gespielt haben und sie sowieso schon die Wochenenden immer auf den Sportplätzen verbracht hat. Deswegen hat sie gesagt, willst du nicht was anderes machen und hat mich dann in alle möglichen Sportarten gesteckt.
Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel Taekwondo, Handball, Kunstradfahren, Leichtathletik. Und ich habe das alles gemacht und war auch eigentlich überall nicht wirklich schlecht, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe immer im Garten gespielt mit meinen Brüdern, ich habe immer in der Schule mit meinen Freunden gespielt und bin dann einfach zum Entschluss gekommen, ich gehe heimlich zum Fußballtraining.
Nein, der Klassiker, wie im Film.
Ja.
Du bist heimlich
ich
zum Training gegangen.
Ich bin wirklich heimlich zum Training gegangen.
Und deine Brüder, was haben die dazu gesagt?
Die wussten das auch nicht. Ich habe mich mit einer Freundin verabredet zum Spielen mittags und sie ist dann eben ins Training und hat gesagt, sie geht jetzt zum Fußballtraining. Da habe ich gesagt, ich würde einfach mitgehen. Aber ich hatte halt damals nicht mal Fußballschuhe und dann bin ich halt mit normalen Turnschuhen einfach mit ins Training.
Was ja geht.
Ja,
also,
ne? Es ging gut und ich hatte total viel Spaß.
Das ist ja wie bei Billy Elliot. Und mit wie vielen Jahren saßt du zum ersten Mal als Zuschauerin dann in der großen Bayern Arena?
Ich glaube schon früher.
Früher sogar schon.
Schon früher. Das ist jetzt schwierig zu sagen, aber bestimmt schon mal mit 6 oder so. Also ich habe auch ein Foto, wie ich mit Schulfreunden, also da ist damals die Mama hat gesagt, sie macht einen Ausflug und hat dann alle, die eben Fußball begeistert waren, mitgenommen. Und ich hatte dann schon Bayern-Trikot und eine Bayern-Mütze und dann saßen wir da auf der Tribüne und war natürlich ein Riesen-Highlight.
Wann hast du deine Mutter überzeugt, dass für dich Fußball doch das Richtige ist?
Also sie beschreibt immer so, oder mein Papa eher, mein Papa wusste nicht, dass ich diesen Traum habe, Fußball zu spielen. Ich habe das nur meiner Mama gesagt und die hat eben dann gesagt, sie möchte das eher nicht. Und dann bin ich ja heimlich zum Training und dann kam ich, wie mein Papa es beschreibt, mit funkelnden Augen nach Hause und habe gesagt, ich war gerade beim Fußballtraining und das ist das, was ich machen möchte. Und mein Papa hat gemeint, dann machst du das. Also wenn du so glücklich nach Hause kommst, dann wollen wir dich da unterstützen. Und bei Mama hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube dann mit Mal zu Mal, als ich dann auch einfach happy war und meine Leidenschaft entdeckt hatte, war es dann auch völlig okay. Und heute sind sie meine allergrößten Supporter und Fans.
Und Reisen, glaube ich, habe ich im Fernsehen mal gesehen, die reisen wirklich immer mit,
ja,
zu jedem Spiel, egal wo auf der Welt das stattfindet.
Ja, also die haben sich extra einen Camper zugelegt, nur für diese Fußballreisen. So wirkliche normale Urlaube gibt es auch nicht mehr. Also sie richten ihre Jahresurlaube eigentlich nach den Turnieren aus. Also sie waren dann zum Beispiel 2022 in England, 4 Wochen mit dem Camper unterwegs, planen natürlich auch Olympia jetzt in Frankreich. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, dass sie da auch das so mitleben und irgendwie diese Momente auch live miterleben können.
Das lässt auch nicht nach bei denen?
Nee, gar nicht. Die haben eher, also sie haben gemeint, jetzt die 2 Jahre, in denen ich verletzt war, waren sehr, sehr langweilig für sie, weil sie an den Wochenenden gar nicht wussten, was sie machen sollen. Und jetzt ist es eher wieder so, endlich haben sie wieder was zu tun und endlich haben sie wieder eine Aufgabe, wo sie am Wochenende dann ihre Kilometer abspulen. Aber es ist, also für mich, ich bin sehr, sehr dankbar und ich sehe das auch gar nicht als selbstverständlich, weil ich glaube, das ist echt was ganz, ganz Besonderes, dass man so eine Unterstützung auch von daheim bekommt.
Julia, du hast eine Mission. Deine Karriere rettet deren Ehe.
Ja, so sieht's aus.
Sieh das mal so. Irgendwann warst du natürlich bei euch extrem im Fokus, als du wirklich leistungsmäßig gespielt hast. Du, weißt du, warst da erst in Eiling und dann bist du in Ravensburg. Und was war dritter Verein?
Dazwischen noch in Friedrichshafen, dann in Ravensburg. Dann war ich noch ein Jahr in Weingarten und dann bin ich eben zum SC Freiburg.
Und das war Bundesliga dann.
Genau.
Und da warst du 16, glaube ich, so ungefähr.
Ja, ja.
Das heißt, da musste ganz viel rumgefahren werden. Da fokussierte sich sehr viel auf dich, denn es ist leistungsmäßig. Da ist jeden Tag wahrscheinlich Training gewesen. So, wann wurdest du erstmal besser als deine Brüder? Mit wie vielen Jahren?
Das ist eine ganz schwierige Frage.
Aber eigentlich eine wirklich schöne Frage.
Ja, aber meine Brüder sagen bis heute, das war das Allerschlimmste für sie, dass ich dann irgendwann besser war und sie gemerkt haben, Mann, die kleine Schwester ist doch irgendwie talentiert. Und ja, deswegen war da auch viel Neid und Eifersucht am Anfang dabei tatsächlich. Weil es natürlich nicht so leicht ist für die großen Brüder. Aber ich würde sagen, ab dem Moment, als ich dann auch von zu Hause ausgezogen bin, nach Freiburg bin, hat sich das total gedreht, die waren total stolz, sind dann auch ganz oft zu den Heimspielen, vor allem nach Freiburg gekommen und haben, glaube ich, gemerkt, dass ich natürlich über die Jahre auch super viel verzichten musste. Sachen, die sie machen konnten, mal mit den Freunden feiern gehen oder mal länger wegbleiben, das ging bei mir nie, aber das habe ich auch immer total gerne geopfert, einfach weil ich diesen großen Traum einfach hatte und das haben sie dann auch anerkannt, dass das dann doch ganz gut ist.
Du bist dann zu Freiburg gegangen. Da warst du noch wahrscheinlich ein relativ zierliches, auch junges Mädchen. Die anderen Frauen waren bereits gestandene Bundesligaspielerin. Gefühlt einen Kopf größer, vermute ich mal?
Ja, nicht nur gefühlt.
Ach so, einen echten Kopf größer.
Tatsächlich, ja.
Wie war dieser Einstieg für dich?
Also ich wusste tatsächlich gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe immer bei Jungs gespielt und dachte, ja, da musst du dich als Mädchen schon auch durchsetzen, musst ein bisschen die Ellenbogen ausfahren, weil sie gerade in dem Alter 14, 15, 16 dann doch auch weiter sind. Da ist man als Mädchen eher körperlich vielleicht noch ein bisschen benachteiligt. Dachte dann, ja, jetzt gehe ich zu den Frauen und das wird bestimmt ähnlich sein. Aber es war natürlich eine Riesenumstellung. Da waren ganz viele gestandene Nationalspielerinnen oder Bundesligaspielerinnen da. Da schaut man dann schon zu und denkt sich, wow, wo bin ich hier gelandet?
Oder? Da fühlt man sich total klein, oder?
Ja,
oder
wie ein Kind einfach.
Wie ein Kind?
Ja.
Also Selbstbewusstsein war vermutlich jetzt nicht so ausgeprägt?
Ich war da sowieso zu dem Zeitpunkt total schüchtern, eher immer zurückhaltend, habe immer eigentlich den Mund nie aufgemacht, sage ich mal, habe alles. Ich war schon immer total fleißig und ehrgeizig, aber war eher so immer, habe alles aus der zweiten Reihe beobachtet und habe aber dann tatsächlich relativ schnell eigentlich Fuß fassen können und in der Mannschaft dann auch ein relativ gutes Standing bekommen.
Wodurch? Weil du einfach so gut warst auf dem Platz auch?
Ja, wahrscheinlich dadurch, dass ich gesehen habe, was ich fußballerisch kann oder welches Potenzial ich auch habe für die nächsten Jahre, aber auch, weil ich glaube ich als Mensch, wie gesagt, unkompliziert bin, eigentlich sehr, sehr offen, aber nicht aufdringlich. Ich glaube, mit mir kann man dann ganz gut umgehen und da haben sich, glaube ich, auch viele der Spielerinnen so eine Art Mutterrolle gefunden, die mich dann halt versucht haben, einfach zu integrieren und dass ich mich natürlich auch in der Stadt ohne Familie, ohne meine Freunde, ohne das gewohnte Umfeld auch einfach wohlfühle und das ist total schnell gelungen. Und
also wenig Zickenkrieg?
Fast zum gar Glück. Nicht, ja.
Was toll ist dann. Ja. Aber das passt wiederum zum SC Freiburg,
genau.
oder?
Genau, also es war super familiärer Umgang. Das ist, glaube ich, auch genau das, was ich gebraucht habe in dem Moment. Und kam dann relativ schnell zur Spielzeit und habe das Vertrauen von meinem Trainer bekommen. Und ja, also das erste Jahr war wirklich so, ja, alle Erwartungen wurden eigentlich übertroffen, weil man sich als 16-Jährige eigentlich nicht so viel ausmalt. Aber das war schon sehr, sehr schön.
Der erste Einsatz. Welches Spiel war das? Deine allerersten Bundesliga-Minuten?
Es war gegen den 1. FC Köln.
Von der Bank?
Genau.
Welche Minute?
66.
Okay, das ist eine gute Zahl.
Ich glaube, ich rate jetzt gerade also einfach aber so um den Dreh.
Du kannst mir alles erzählen. Ja. Ne? Okay, wie fühlte sich das an? Diese Sekunden, du stehst und wartest darauf, dass du endlich das Spielfeld betreten kannst. Wie fühlte sich das an?
Ja, unglaublich. Also allein, dass man schon in das Stadion kommt und man kommt in die Kabine und das Trikot hängt da mit dem eigenen Namen, weil bei den Jungs früher war das immer, dass irgendeine Nummer rausgezogen und Namen auf den Trikots gab es nicht, aber wirklich bei den Frauen war das dann so, okay, du hast dein Trikot, dein Name, das steht nur für dich, das darfst du repräsentieren und das war ein ganz stolzer Moment und dann stand ich eben an der Seitenlinie, zitternde Knie gefühlt. Und ja, mein Name wurde gerufen, ich wurde eingewechselt. Ich habe auf der Tafel gesehen, wie meine Nummer dort steht. Und ja, war einfach Achterbahn der Gefühle, würde ich sagen.
Oder?
Ja, absolut. Hat total viel Spaß gemacht. Ich habe es einfach total genossen.
Was für ein schöner Moment. Ähnliche Momente folgten dann ja noch.
Ja, richtig.
So, wir kriegen die zweite Frage von Sebastian. Ja, gut, du hast Angst, ne?
Ja.
Aber du hast doch deinen Telefonjoker, du hast doch deinen Präsenzjoker.
Das kann nur besser werden.
Den hast du doch mit dabei. So, Frage 2 von Sebastian.
Vizemeister bzw. Vizemeisterin ist auch das Stichwort bei meiner zweiten Frage für dich, Julia. Es geht um deine ehemalige Mitspielerin Simone Lauder, die ja im allerletzten Spiel ihrer Karriere 2021 doch noch deutsche Meisterin in der Frauen-Bundesliga werden konnte. Aber wie oft hat Simone Lauder vorher die Vizemeisterschaft, ja man kann sagen errungen oder erlitten? War das A 4-mal, war es B 8-mal? War es C 10-mal oder war es gar D 12-mal? Die Frage stammt aus einer Fragenzusammenstellung, die ich mal für das Bayern-Magazin 51 gemacht habe.
Hey, Bayern-Magazin. Im günstigsten Fall hast du das Magazin damals sogar gelesen. Es ist ja erst ein paar Jahre her, schätze ich mal, oder während der letzten 1, 2, 3 Jahre.
Ich würde sagen, es waren auf jeden Fall mehr als 4, weil sie beim FC Bayern bis auf dieses eine Jahr immer Zweiter geworden ist und sie hat ja sonst auch bei großen Vereinen gespielt. Und wenn sie eben nur einmal Meisterin wurde, dann... Was war das? Was war B? 10?
Oh Gott, das weiß ich jetzt selber nicht mehr.
Ich gehe mit B. Ich sag 10-mal.
Du sagst 10-mal?
Ja.
Okay.
Der richtige Buchstabe bei dieser Multiple-Choice-Aufgabe ist C. Also 10-mal hat Simone Lauder die Vizemeisterschaft erleiden müssen, bevor sie schließlich doch glücklicherweise noch deutsche Meisterin werden konnte.
Also,
gucken
wir mal. Aber da haben wir doch einen Punkt. Nationalelf ist auch ein schönes Thema. Da hast du die 15. Kann man sich die Nummer aussuchen? Nicht in der Nationalelf,
nein,
oder? Beim FC Bayern auch nicht? Die 7 bei Bayern?
Die habe ich mir ausgesucht.
Warum?
Ist schon immer meine absolute Lieblingsnummer. Die hatte ich auch, wenn ich es mir aussuchen konnte, bei den Jungs immer. In der U-Nationalmannschaft immer, weil ich damals, also in der U-Nationalmannschaft geht es noch nach Positionen und da habe ich rechts außen gespielt und das war die 7 immer. Jetzt bin ich ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, bin Außenverteidigerin, aber die 7 hat mir immer am besten gefallen, hat mir Glück gebracht. Habe ich dann auch, als ich zum SC Freiburg bin, hatte ich ein Jahr die 21, weil sonst nichts frei war. Ja, war dann 3x7, das war auch okay.
Total.
Und im zweiten Jahr habe ich mir dann die 7 genommen und seitdem immer die 7. Ich hätte sie auch gern bei der Nationalmannschaft. Da war aber nur die 15 frei, als ich reinkam. Ja. Aber das ist echt nicht meine Lieblingsnummer, leider.
Nein. Oh, kann man wechseln? Also ich meine, besteht die Möglichkeit dann? Wer hat die aktuelle 7? Wer hat deine Nummer?
Lea Schüller. Lea Schüller würde mir die geben.
Ja.
Für den Fall, dass jemand anders aufhört.
Und sie dann was bekommen würde?
Die 11.
Ja, okay.
Das Problem ist, ihre Lieblingsnummern sind halt die 7 und die 11. Und die 11 hat sie auch bei Bayern. Mhm. Und die würde sie sonst auch nehmen. Aber die 11 hat Alex Popp, also das wird eher schwierig. Aber mal schauen.
Okay, gut.
Also, ich spiele ja noch ein paar Jahre, hoffentlich.
Ja, die 7. Ich meine, kommt die 7 aus irgendeiner Geschichte, aus irgendeiner Kindheit? Die 7 ist ja sonst eine vielleicht nicht so gern gesehene Zahl. Man spricht immer vom verflixten siebten Jahr.
Ich glaube von Bastian Schweinsteiger, weil ich den damals so ein bisschen als Vorbild gesehen habe. Also einfach, wie er auf dem Platz war, wie er aufgetreten ist, wie er immer gekämpft hat bis zum Schluss. Und er hatte auch mal die 7 und deswegen fand ich das, glaube ich, ganz cool.
Schießt du eigentlich relativ viele Tore für deine Verteidigerposition? Dieses Jahr waren es 3 Tore.
Mhm.
Und, ich habe das gelesen vorhin. 3 Tore, aber nur eine Vorlage.
Ja.
Und denkt man auch, krass, nur eine einzige Vorlage, aber 3 Tore.
Ja, ich würde gerne ein bisschen mehr Tore schießen. Ich habe schon auch den Drang, eigentlich immer nach vorne zu gehen und auch mich gerne mehr einzuschalten. Dann muss ich natürlich, ich werde dann immer wieder auch gebremst, weil ich eben Abwehrspielerin jetzt bin und nicht den Kopf verlieren darf und nur vorne rumrennen. Aber ich bin schon eine Spielerin, die das sehr offensiv ausrichtet und gerne auch offensiv interpretiert. Von daher können da gerne auch mehr Tore und Vorlagen hinzukommen.
Du wolltest aber Abwehrspielerin vor allem sein?
Nee.
Also du wurdest gezwungen?
Nein, gezwungen nicht. Ich habe eben angefangen, war eigentlich immer Flügelstürmer, sagt man, also ein bisschen offensiver. Auch in Freiburg habe ich da echt viele Tore geschossen und bin dann Stück für Stück nach hinten gerutscht, weil wir damals eine Formation gespielt haben, wo eben die Außenverteidiger eigentlich überlappend spielen und dann auch sehr hoch sind. Und die Position hat mir total gut gefallen und ja, seitdem war das irgendwie so und spiele auch inzwischen total gerne rechts hinten. Also es soll jetzt gar nicht falsch klingen, aber wie gesagt, manchmal fehlt es mir ein bisschen, dass ich so nicht den direkten Weg zum Tor habe, sondern es doch immer weite Wege sind, bis ich dann mal beim Tor ankomme.
Ich meine, Horst Rubisch hat mal gesagt, du sollst auch weiter vorne spielen.
Ja, das hat er immer gesagt.
Das hat er immer gesagt.
Ich habe auch meine ersten Spiele bei ihm habe ich vorne gemacht. Und dann war er ja nicht mehr Trainer. Also er war damals ja nur Interimstrainer.
Genau.
Und dann bin ich wieder nach hinten gerutscht. Und als er wieder kam, hat er gemeint, warum spielst du denn jetzt eigentlich so weit hinten? Was ist denn da passiert?
Ja,
und seitdem muss ich mir halt einfach die Elfmeter schnappen, dann kann ich da wenigstens Tore schießen.
Das stimmt. Horst Rubesch ist ja einer, von dem wir immer wieder hören, wie sehr ihn die Mannschaft liebt, diesen Menschen. Ich bin ja HSV-Fan. Mhm. Ich habe als ganz, ganz kleiner Junge, ich habe Horst Rubesch noch im Stadion erlebt, cool. Sogar, weißt du, das Kopfballungeheuer, das die Bananenflanken von Manny Kals verwandelt hat.
Ja.
Und das ist ja ein so sympathischer, offener, gemütlicher Typ. Und alle lieben ihn. Also wirklich ein sensationeller Typ. Also du wirst das Gleiche vermutlich auch sagen. Was ist so ein schönes Beispiel, das zeigt, so ist der Horst Rubesch als Trainer bei uns in der Mannschaft. Was ist so eine typische Situation?
Oh, gute Frage. Die Situation rauszupicken ist total schwierig, weil er eigentlich mit der Art, wie er auftritt während des Lehrgangs oder wenn wir eben gemeinsam mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, einfach rundum so authentisch ist und einfach ein Menschenfänger ist. Also er weiß einfach, wie er mit uns umgehen muss. Er ist jemand, der gar nicht so viel Input gibt oder ständig taktische Anweisungen oder auf dem Feld rumbrüllt, sondern mit einer Ruhe, aber trotzdem mit einem Urvertrauen an uns. Und das ist einfach extrem schön, weil ich glaube, gerade auch die Halbzeitansprachen, da braucht es gar nicht viel.
Der brüllt nicht.
Nee.
Der brüllt nicht.
Der hat seine 1-2 Punkte, die er uns sagt. Und eigentlich, was immer dabei ist, Mädels mit der Qualität, ist es dumm, Spiele zu verlieren. Das sagt er immer und das kauft man ihm aber einfach auch total ab, weil er das auch so rüberbringt, dass er jeden Spielerin einfach total vertraut und in unsere Qualitäten vertraut und ja, irgendwo auch jedem die Freiheit lässt, einfach seine Stärken auszuspielen und uns gar nicht so sehr einengt mit taktischen Vorgaben.
Interessant.
Also da ist er wirklich schon ganz besonders mit ihm, ja.
Ja, man würde immer gar nicht vermuten, dass jemand mit dieser Art letztendlich eine solch tolle Wirkung erzielen kann. Erstaunlich, oder?
Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was wir als Mannschaft gebraucht haben, dass wir einfach Spielfreude entwickeln, dass wir wieder uns nicht zu sehr in Systeme und Taktiken versteifen, sondern einfach, wie gesagt, wir haben so eine enorme Qualität und wir haben es einfach nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen und dieses Potenzial, das wir haben, irgendwie auch ja dann wirklich auch auf den Platz zu bringen. Und dann kam er und hat, wie gesagt, einfach mit seiner Art und Weise gesagt, spielt Fußball, auch im Training. Wir spielen einfach 11 gegen 11. Er unterbricht nicht, er steht am Rand, gibt 1-2 Kommentare, die dann auch lustig sind. Zum Beispiel, wenn Lea Schüller dann mal eine Flanke nicht reinmacht mit dem Kopf, sagt sie ja, wenn ich da gestanden wäre, dann wäre er halt drin. Aber also es ist halt eher so auf eine lockere Art und Weise einfach sehr motivierend und genau das, was wir brauchen.
Wie toll, so jemanden als Bundestrainer für die Frauenmannschaft dann zu haben. Also die Männermannschaft wird ihn auch nehmen, so ist es jetzt nicht. Aber den Stress will er sich jetzt nicht mehr antun. Er macht ja auch nur noch jetzt vorübergehend bis Olympia, da freut er sich nochmal. Genau. Hoffentlich mit Medaille in Paris. Und danach ist dann ja auch Schluss. Nachfolger steht ja auch schon fest. Ich kannte den Namen jetzt gar nicht, Nachfolger. Wer ist das nochmal?
Christian Wück.
Genau, wo kommt der her? Was hat der gemacht?
Genau, der hat bis jetzt Junioren gemacht. Also von den Jungs, die U-Nationalmannschaften. Ich glaube die U17, gerade die U15. Ich kannte ihn persönlich auch gar nicht. Es ist nur ganz witzig, weil mein Freund ist ja auch ehemaliger Fußballer und hat auch U-Nationalmannschaft gespielt und hat mit ihm auch Europameister und Weltmeisterschaft gespielt. Also er hat eigentlich nur Positives berichtet. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was nach Olympia auf uns wartet.
Welche von euch Frauen durfte denn mit Horst Rubesch schon mal angeln gehen?
Ich glaube noch keiner, aber er hat eigentlich gesagt, dass zu seinem Abschluss er das auf jeden Fall möchte, dass er uns einlädt und dass wir dann mal gemeinsam angeln gehen bei ihm. Ich weiß nicht, ob das stattfindet, ob das in irgendwelchen Maßnahmen jetzt eingeplant ist, aber ich glaube, da wären sehr viele offen für.
Ja, das ist das Lustigste. Ich komme ja aus Norddeutschland sonst. Ja. Wir haben so Bekannte mit so einem Ponyhof. Und dieser Ponyhofbesitzer hat einen Teich. Und den hat er, glaube ich, seit 20, 30 Jahren an Horst Rubesch vermietet. Und er erzählt dann immer, ja, Horst Rubesch geht da halt nachts im Angeln. Und das ist
nachts?
Das. Ich glaube gerne nachts. Oder okay. Er übernachtet dann in der Hütte. Das ist das, was ich mal vor 10, 15 Jahren schon gehört habe. Ja. Und nach der aktiven Fußballerkarriere verbinde ich Horst Rubesch jetzt immer mit Angeln. Mhm. Gut. Wie hat sich's angefühlt für dich zum ersten Mal auch als Kapitänin für die Nationalmannschaft aufzulaufen? Horst Rubesch hat dich ja zur Kapitänin gemacht. Für wie viele Spiele? Zwei waren es?
Genau, ja.
Zwei Spiele waren es bisher. Wie fühlte sich das an, das erste Mal?
Ja, total besonders. Ich glaube, ich habe auch in dem Moment, also das war natürlich ja auch durch die Ausfälle von Alexandra Popp und Marina Hegering dann, gar nicht damit gerechnet gehabt, dass er dann auf mich zukommt. Und dann sind wir ganz normal zum Training gelaufen und dann kam er und meinte, hey, wie sieht's denn aus? Könntest du dir das vorstellen? Er hat auch schon mit einigen Teamkolleginnen gesprochen vorher, weil es ja auch einige Spielerinnen gibt, die älter als ich sind, um es absegnen zu lassen oder was sie davon halten, und hat da wohl viel positives Feedback bekommen. Und dann meinte er, ob ich mir das vorstellen kann. Und es war so von der ersten Minute an direkt auf jeden Fall. Also es ist ja der größte Traum, den man haben kann, für die deutsche A-Nationalmannschaft als Kapitänin aufzulaufen, war sehr, sehr besonders. Und ich glaube, in dem ersten Spiel, das war ja das 3-2 gegen Österreich, richtig, wo wir 0-2 hinten lagen und dann Aufholjagd und am Ende noch 3-2 gewonnen, war wirklich alles dabei, was man durchleben kann. Hat natürlich ein gutes Ende dann genommen, aber war schon, das erlebt man als Kapitänin nochmal anders.
Wollte gerade sagen, das ist ja das perfekte Szenario. Man möchte auch nicht in seinem ersten Spiel als Kapitänin verlieren.
Ja,
auch,
genau. Ne? Weil nach 20 Minuten dachte ich mir, okay, 0-2 hinten, läuft bis jetzt ist nicht so prickelnd. Aber muss man natürlich dann auch erstmal umdrehen, das Spiel. Und das war dann schon ganz cool.
Umso toller das Gefühl danach, wenn man die Mannschaft dann offensichtlich als Kapitänin nochmal so rumgerissen hat, in Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer. Nein, aber was ist wirklich das andere? Also du als Kapitänin jetzt bei diesem Spiel, was war denn für dich anders? Oder ist es eine nominelle Geschichte, weil alles ohnehin läuft? Oder was ist auch wirklich, wo bist du wirklich auch anders gefordert an dem Tag?
Ja, ich glaube, dass einfach die Abläufe drumherum natürlich anders sind. Also man läuft zum ersten Mal auch als Erste ein. Diese ganzen Abläufe, dann auch im Kreis mit der Schiedsrichterwahl, Seitenwahl. Das sind so Dinge, die man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen muss, wie das bei so einem offiziellen Spiel eben abläuft. Und dann war es auf dem Feld, glaube ich, ja, nach meiner Ansprache im Kreis, was auch besonders war, war es dann, glaube ich, relativ schnell eigentlich normal, wenn man als Spielerin so oder so gewillt ist, Verantwortung zu übernehmen.
Ja. Was heißt das eigentlich immer, dieses Verantwortung übernehmen? Das hören wir ganz oft und Spieler scheuen sich davor und der Trainer kritisiert, keiner will Verantwortung übernehmen. Inwiefern ist das mehr als einfach nur den Ball fordern?
Ja, für mich geht es darum, dass man halt es schafft, die Mannschaft auch mitzureißen. Und das ist mit Aktionen, wo man halt ja einfach Zeichen setzt. Es muss gar nicht so sehr sein, dass man jetzt vielleicht durch alle durchdribbelt und ein Tor schießt, sondern eher sowas wie, man setzt klare Zeichen, man gewinnt einen Zweikampf, man zeigt der Mannschaft, man ist da. Also so diese Leadership-Qualitäten irgendwo auch, wo man spürt, okay, jemand geht voran und man zieht dann nach. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so sehr an einer Person festzumachen, weil ich finde, wir haben schon auch in der Mannschaft einige Spielerinnen, die da auch vorangehen oder auch jetzt gerade in den Prozess sind, in diese Rolle reinzuwachsen. Von daher hatte ich jetzt nicht das Gefühl, diese ganze Last ist auf meinen Schultern, sondern man hat das schon ein bisschen verteilt. Aber ja, für einen selbst, wenn man dann 0-2 hinten liegt, nach 20 Minuten, denkt man sich natürlich, so, wo fange ich jetzt an? Dann versucht man mehr zu coachen, dann versucht man zu motivieren.
Und das hast du dann verstärkt versucht.
Ja, genau. Und dann, glaube ich, braucht so eine Mannschaft auch immer so ein bisschen was, dass man dann wieder dieses schafft, diesen Schalter umzulegen. Und dann haben wir eben den Anschlusstreffer gemacht und dann wurde es eh ganz, ganz schnell dann besser. Aber in dem Moment ist man dann schon gefragt, dass man da halt ja auch irgendwo Verantwortung übernimmt. Und
als Kapitänin musst du das dann quasi machen.
Ja, es wird natürlich dann auch an der Kapitänin mit festgemacht. Also dafür hat man ja auch die Binde dann an.
Denn manche machen das wahrscheinlich von sich aus, ohne dass sie Kapitänin sind, oder?
Genau.
Weil sie als Kampfsau vorangehen.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass man tatsächlich dieses Verantwortung übernehmen gar nicht so sehr an der Binde festmachen sollte, weil es ist eben immer nur eine Spielerin auf dem Feld und es sind 11 Spielerinnen, die in einer Mannschaft spielen. Und ich glaube, dass es da viel mehr Spielerinnen geben sollten, die eben Führung übernehmen wollen, die da gewillt sind, auch einen Schritt nach vorne zu machen. Genau, und deswegen, glaube ich, unabhängig von der Binde hat mir das extrem viel gegeben und gerade auch mich als Persönlichkeit nochmal reifen lassen.
Eine WM 2027 wäre wahnsinnig schön gewesen in Deutschland, oder? Deutschland hatte sich beworben. Ich weiß gar nicht, wie die Chancen ehrlich gesagt standen, aber seit Freitag wissen wir, es wird dann doch Brasilien und nicht Deutschland zusammen mit Niederlande und Belgien. Was sagst du dazu?
Sehr, sehr schade. Also ich glaube, die ganze Mannschaft oder auch ganz Fußball-Deutschland hätte sich das total gewünscht, weil es schon ganz besonders ist, wenn man halt die Chance hat, im eigenen Land eine WM zu spielen. Gerade auch für die Familien und Freunde, die dann vielleicht auch vor Ort sein könnten. Von daher ist es leider sehr, sehr schade. Aber ich muss sagen, so eine WM in Brasilien ist jetzt auch nicht so schlecht.
Oder ich denke ja immer auch als Zuschauer zum Beispiel, dass eine WM im Ausland viel interessanter ist, weil es mehr Welt repräsentiert. In Deutschland bleiben wir in Deutschland. Das, was wir das ganze Jahr schon kennen. Aber es ist ja eine Weltmeisterschaft. Die Welt ist zwar zu Gast bei
Freunden.
Dann
kommt die Welt zu uns, genau.
Weißt du, das ist schon. Aber ich denke, wenn man dann auch wieder auch durch Berichterstattung im Fernsehen, man lernt einfach wieder die Kultur woanders kennen. Das ist nochmal auch irgendwie cooler. Ich weiß nicht, wenn es nicht gerade in Katar stattfindet. Weißt du? Ja. Aber Brasilien ist natürlich auch so ein Land, das einfach für Fußball steht. Von daher ist es nicht falsch, ne?
Absolut. Und ich weiß es von den Mädels, die haben die Olympischen Spiele damals 2016 in Rio gewonnen und haben da auch viel erzählt. Und von daher sind es natürlich sehr positive Erinnerungen, die bei einigen geweckt werden. Und da möchte man natürlich noch ganz viele schöne Momente auch dort erleben dann.
Dein erstes Tor für die Nationalmannschaft hast du bei einer WM gemacht. Das war 2019 gegen China.
Das war gar nicht das erste.
Das war nicht das erste. Nein. Es war aber komischerweise, es war aber ein bedeutendes Tor, weil es bei einer Weltmeisterschaft ist. Ich meine, das ist ein WM-Tor. Ja? Genau. Was hat es konkret verändert? Dieses eine Tor?
Alles. Das war das erste Spiel bei der WM und wir sind echt ein bisschen holprig reingestartet. Es war gegen China damals 0-0 und dann irgendwann kam ein Eckball und ich habe es aus der zweiten Reihe dann einfach versucht und habe getroffen. Und ich glaube, man hat es damals auch an meinem Torjubel gesehen, wie viel da von mir abfällt, wie viel Leidenschaft in diesem Jubel steckt, weil einfach ganz viele Emotionen in dem Moment hochgekommen sind. Und das Spiel ist dann 1-0 ausgegangen. Und das war wirklich eine Art Dosenöffner eigentlich, würde ich sagen, für alles, was danach kam. Weil das so der Moment war, wo ich auch plötzlich in der Öffentlichkeit stand, wo ich gerade auf Instagram zum Beispiel eine ganz andere Reichweite erreichen konnte und sich da einfach drumherum so super viel entwickelt hat. Ich habe extrem viele Medienanfragen bekommen, was ich in dem Moment gar nicht gewohnt war. Aber das hat wirklich so eine extreme Wendung genommen und es war wirklich so eine Welle, die dann losgeschlagen wurde, dann auch während der WM.
Das ehrt einen natürlich, das freut einen erstmal, aber es ist nicht ohne, oder?
Nee, das ist nicht ohne, vor allem wenn es so plötzlich passiert, wenn man nicht damit rechnet. Und das ist natürlich sehr, sehr schön und eine sehr große Wertschätzung, dass man plötzlich so viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich war damals, glaube ich, gerade 19 und da muss man natürlich schon auch mit umgehen können, dass plötzlich alles, was man sagt, irgendwo zitiert wird, alles, was man, wie man sich irgendwie in der Öffentlichkeit gibt, eben gezeigt wird. Das kennt man nicht in dem Alter und nicht, wenn man damals vom SC Freiburg gerade zu einer WM fährt, hat man das einfach nicht erwartet. Und ich muss aber sagen, es hat super positive Wendung genommen. Es war eigentlich für die Reichweite, die ich erreicht habe, nie irgendwas Negatives dabei. Von daher, ja.
Was war besonders schwer trotzdem, wenn einen das so überrollt und man erstmal damit umgehen lernen muss? Und man ist ja jung. Also das ist ja das Schwierigste. Man hat keine Erfahrung, vielleicht auch noch nicht die entsprechenden Berater dann an der Seite, die das Ganze ein bisschen mitmanagen. Wann wurde es mal? Du riechst dich gerade um, guckst zum Felix. Gab es Felix damals schon?
Ja, den Felix gab es schon damals.
Ne? Okay, gut, dann hattest du ja jemanden beraten, an deiner Seite. Genau. Aber was war auch wirklich anstrengend?
Ich würde nicht sagen anstrengend, aber es war schon herausfordernd, weil es eine ungewisse Situation oder eine un eine Situation war, die man nicht kannte. Und gerade dieses, mir war es immer total wichtig, dass ich bei mir selber bleibe, dass ich bodenständig bleibe, dass ich auch genauso wahrgenommen werde in der, in der Öffentlichkeit.
Mhm. Sonst hätte der Vater auch Ärger gemacht und die Mutter.
Genau, genau. Das sind so die Werte, die mir auch mitgegeben wurden. Und das möchte man natürlich nicht, dass das von der Öffentlichkeit irgendwie verzerrt wird durch irgendwelche Artikel, die ja ganz schnell mal irgendwie in Umlauf kommen. Von daher war das schon so, dass ich immer versucht habe, bei mir zu bleiben, authentisch zu bleiben, nur die Dinge zu machen, die ich auch machen möchte, wo ich auch authentisch verstehen kann, was jetzt gerade zum Beispiel Werbeanfragen angeht, Medienanfragen, dass man da ja wirklich bei sich bleibt. Aber ja, ich glaube, ich war da immer in einem ganz guten Umfeld unterwegs, habe einen guten Berater, habe eine super Familie, die mich da immer wieder erdet. Von daher war das gar nicht so schwer.
Ist natürlich auch super unangenehm, wenn man dann so Quizfragen nicht richtig beantwortet, weißt du, und dann spricht die ganze Nation einfach drüber.
Eigentlich haben wir ja im Team jetzt zwei richtig beantwortet, ne?
Ja, habt ihr total. Und Frage 3 bestimmt auch. Hier ist nochmal Sebastian Jakobi.
Kommt nochmal eine leichte, ne?
Ich weiß es gleich genau, was jetzt kommt.
Welche Trainerin oder welcher Trainer hat bisher die meisten Titel in der Frauen-Bundesliga gewonnen? War es A, Monika Stab oder B, Bernd Schröder? Oder war es C, Ralf Kellermann? Oder gar Antwort D, Hans-Jürgen Tritschox?
Ei.
Ei. Okay.
Gibt es einen 50-50-Job?
Ich weiß die Antwort nicht, von daher nein. Okay. Kanntest du alle 4 Trainer?
Nee.
Ich kannte nicht alle Namen.
Nee, ich auch nicht.
Na, Felix?
Ich würde sagen B oder C.
Ich würde auch bei B bleiben.
Bei Bernd Schröder, ne?
Ja, genau. Es war Antwort B. Bernd Schröder mit 6 Titeln, die er insgesamt geholt hat. Wunderbar, Julia, dass du dich unserem kleinen Spaß gestellt hast. Und herzlichen Dank, schöne Grüße und alles, alles Gute für die weitere Karriere und viel Gesundheit vom Quizgott. Ciao.
Ja, der ja großer FC Bayern-Fan ist.
Weißt du, das ist schön.
Hat sich ja auch richtig
gut ausgeht. Hätte er mal leichtere Fragen machen können.
Ja, erstaunlich, ne? Mich hat auch die erste Frage vor allem gewundert.
Ja, weil er sie halt auch so angeteasert hat, dass sie total... Also
total. Und ich dachte nur, okay, da muss das irgendwie muss das einen Grund haben. So, du bist jetzt aber relativ lange schon verletzungsfrei. Das ist ganz gut. Du hattest 2 Kreuzbandrisse. Der letzte war auf jeden Fall wirklich niederschmetternd. Du musstest eine ganze Saison sausen lassen. Wie erinnerst du noch den Moment, als es passiert ist? Man hört es, ne?
Mhm.
Also oft sagt man hört es.
Ja.
Es knallt dann irgendwie so.
Also es war bei der Nationalmannschaft und es war im Oktober. Genau, und wir hatten halt 2-3 Spiele für Bayern gehabt und dann ging es eben zur Nationalmannschaft. Und das war natürlich in dem Sommer, wo wir sowieso eine lange Saison hatten. Wir hatten Europameisterschaft, wir hatten danach, dadurch, dass wir ins Finale gekommen sind, wenig Pause. Und dann ging es direkt mit Bayern eben weiter und dann wieder zur Nationalmannschaft. Und es war einfach super viel, viele, viele Spiele, wenig Pause. Genau, und dann bin ich zur Nationalmannschaft gefahren und es war dann direkt am dritten Tag, würde ich sagen. Also wir hatten am ersten Tag Regeneration, am zweiten Tag lockeres Training, am dritten Tag eigentlich das richtige Training wieder und haben dann fast 90 Minuten trainiert. Ich habe alles mitgemacht, mich gut gefühlt und dann würde ich sagen, in den letzten 2 Minuten vom Abschlussspiel war es so eine Aktion, die man eigentlich 100-mal hat im Spiel als Außenverteidiger, dass man quasi die Flügelspielerin der anderen Mannschaft so abdecken möchte, nur dass sie sich nicht dreht. Und sie hat sich in dem Moment gedreht und ist ein bisschen an meinen Oberschenkel gekommen. Und ich habe mich dadurch weiter gedreht, aber mein Unterschenkel ist stehen geblieben. Mhm. Ja, und dann hat es halt geknallt.
Das kann immer passieren?
Ja, das kann...
Rein theoretisch oder hat es auch was mit Ermüdung zu tun?
Das hat viel mit Ermüdung zu tun, aber es kann auch immer passieren, wenn man halt gerade durch die Stollen, man kann halt im Rasen leicht hängen bleiben und dann, wenn eben Unterschenkel und Oberschenkel nicht zusammen rotieren, dann kann es schnell mal knallen. Genau, und dann hat es geknallt und es war auch, also 1 Millisekunde und ich habe gesagt, das ist durch. Da war ich mir zu 100% sicher, weil ich eben es ja schon mal hatte, zwar am anderen Knie, aber man kennt halt diese Situation, man kennt den Schmerz und das Geräusch und ja, auch dann die Instabilität im Knie. Und ja, das war dann, ich habe total laut geschrien und war total hysterisch, weil ich eben genau in dem Moment so in meinem Kopf abgespielt hat, was das bedeutet. Dann knallen dir halt 1000 Gedanken durch den Kopf.
Bis hin zu Karriereende unter Umständen, oder?
Ja, dass man nicht, das mich, tatsächlich
nicht, das nicht.
Nicht, Gott sei Dank. Also war ich auch froh drum, aber da habe ich nicht einmal drüber nachgedacht, weil ich, glaube ich, auch wusste, dass ich es schon einmal geschafft habe. Und das gibt einem dann das Gefühl, dann schaffst du es auch ein zweites Mal. Aber war natürlich in dem Moment, dann zählst du die Monate, wie lange ist es noch bis zum nächsten Turnier und was verpasst du jetzt alles? Und dann versuchen die Leute dir zu sagen, beruhig dich, vielleicht ist es ja nur gezerrt oder vielleicht ist es nur ein Meniskus. Und du weißt in dem Moment, ich brauche gar keine MRT machen, es ist sicher nicht nur ein Meniskus. Und ja, ist natürlich mental dann super schwierig, sich da auch wieder zu fangen, weil man eben auf der einen Seite positiv, man weiß, was auf einen zukommt, auf der anderen Seite kennt man es eben und weiß, wie viele Monate da dahinter stecken, wie viel harte Arbeit, was für eine zähe Zeit. Und deswegen ja, war in dem Moment schon in der Überflutung von Gefühlen.
Wenn man weiß, man ist ein ganzes Jahr ausgenockt, inwiefern besteht da auch eine Gefahr, dass man vielleicht um seinen Platz innerhalb der Mannschaft oder auch gerade der Nationalmannschaft dann kämpfen muss?
Ja, ich glaube, die Gefahr besteht immer. Ja. Dafür ist der Wettbewerb einfach da und der Konkurrenzkampf. Und wenn man natürlich ein Jahr ausfällt, ist es ja natürlich eine Lücke, die auch die Trainerin oder der Trainer in dem Moment füllen muss.
Also, aber du bist immerhin bei Bayern und du bist Nationalspielerin. Genau. Da würde ich erst mal denken, man geht eigentlich davon aus, ich werde auch wiederkommen.
Ja, das schon, aber es gibt ja auch keine Garantie. Ich muss sagen, beide Verletzungen sind bei mir super verlaufen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich so eine super, so super Operateur hatte, eine super Reha, wo man sagen kann, so die alle Dinge, die man kontrollieren konnte, waren perfekt in dem Moment. Aber trotzdem kann man ja nicht sagen, wie der Körper am Ende auch reagiert und ob es dann auch überhaupt möglich sein wird, wieder so auf dem Platz zu stehen und ob man überhaupt wieder auf sein Level kommt. Und dann ist es auch völlig normal, dass natürlich der jeweilige Trainer dann in dem Moment einen ersetzen muss, weil man ja ein Jahr einfach nicht zur Verfügung steht. Und da hast du halt ein Jahr nicht die Möglichkeit, dich zu zeigen, auf dich aufmerksam zu machen, dir deinen Platz irgendwie zu erkämpfen. Und dann kommst du zurück und willst es allen beweisen. Du willst es dir selbst wieder beweisen und du willst es aber auch allen anderen beweisen, dass du es kannst und dass du wieder da bist. Und da muss man sich aber trotzdem einfach ein bisschen Zeit geben, weil ich glaube, wenn man ein Jahr raus war, dann geht es nicht vom einen auf den anderen Moment, dass man sagt, ich bin jetzt wieder da und ich spiele auf Top-Niveau, sondern es braucht einfach so ein bisschen.
Und wenn man da ganz oben steht und wirklich unter der Sonne spielt, in der Bundesliga und Nationalmannschaft, ist das natürlich total hart. Und man ist ja wirklich ganz unten. Im Nachhinein lässt sich da ja so locker drüber erzählen. Aber wie schlecht gelaunt konntest du werden in der Zeit?
Extrem. Also ich glaube schon, dass ich es beim zweiten Mal ein bisschen besser handeln konnte, weil ich eben wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, ich habe einen super Operateur, ich habe einen super Reha-Trainer. Ich habe es genau in dem Setting schon mal geschafft und habe das mir selbst erarbeitet, dass ich dann wieder eine super Saison gespielt hatte danach. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das hat mir einfach immer ein gutes Gefühl gegeben, weil ich wusste, ich komme zurück und ich komme auch wieder gut zurück, weil ich mich kenne. Und ich habe so viel extra gemacht, dass ich einfach mir selbst sagen konnte, du hast alles getan, dass jetzt die Voraussetzung da ist, dass du wieder spielen kannst. Und trotzdem gibt es natürlich, es wäre gelogen, wenn man sagt, eine Reha durchläuft man nur happy. Es gibt ganz, ganz viele Phasen, die schwierig sind, weil unser Reha-Zentrum ist am Trainingszentrum. Ich war mit den Mädels in der Kabine. Gut. Die Mädels haben ihre Fußballschuhe angezogen. Ich habe meine Kraftraumschuhe angezogen, bin ins Gym und musste Tag für Tag Kraftübungen machen, während die anderen auf dem Platz rumgerannt sind. Und das ist natürlich nicht immer einfach, weil man irgendwann auch die Geräte nicht mehr sehen kann, wenn man irgendwann auch das Fahrrad oder das Laufband nicht mehr sehen kann. Aber man weiß, man bewegt sich halt in die Richtung und man bewegt sich auf ein großes Ziel hin. Und da habe ich, glaube ich, einfach extrem viel Eigenmotivation und eine extreme Wertschätzung einfach wieder zum Fußball bekommen.
Klar, so ein Rad, gell, das kann man dann irgendwann nicht mehr sehen. Nee. Und Kunstrad darf man nicht fahren in der Situation.
Das wäre schlecht, ja.
Könntest du das noch heute? Also du hast es ja als Jugendliche, hast es ja mal probiert.
Ich habe es tatsächlich echt gut gemacht. Also ich war da auch relativ schnell in irgendeinem Kader bei uns im Umkreis. Also ich war dann schon auch eine der wenigen, die da irgendwie talentiert war. Ich glaube, so viele Leute gab es ja gar nicht, die das gemacht haben. Aber genau, und es ist aber tatsächlich super gefährlich. Also du stehst ja teilweise
auf dem Lenker.
Es gibt ja, genau, Lenkerstand, Radlenkerstand. Es gibt total viele verschiedene Hebefiguren, die da echt nicht ohne sind. Ich erinnere mich auch noch einmal, bin ich rückwärts auf den Hallenboden geklatscht von einem Meter Höhe. Da bleibt ja auch mal die Luft weg. aber ich glaube, heute könnte ich das nicht mehr. Oder ich würde es mir wahrscheinlich auch nicht mehr zutrauen.
Dürftest du das von deinem Vertrag her? Weil du dürftest wahrscheinlich auch nicht Skifahren, oder?
Ich sag mal, es wird nicht gern gesehen. Mhm. Also Vor allem nicht beim FC Bayern. Nee, aber das würde ich...
Dann kannst
ich,
also, du nur froh sein, wenn du Uli Hoeneß nicht über den Weg
genau.
läufst.
Nee, ich würde mich auch selbst dem Risiko gerade nicht mehr aussetzen, vor allem mit der Geschichte jetzt mit meinen Knien. Ich bin total gerne Ski gefahren, auch früher ganz, ganz oft, weil wir ja echt nahe zur österreichischen Grenze auch gelebt haben und mache das bestimmt auch nach meiner Karriere wieder. Aber momentan, glaube ich, ist das nicht das Schlauste.
Nein. Frauenfußball hat einen ganz großen Sprung gemacht. Wir haben wirklich ganz tolle Einschaltquoten. Was ärgert dich trotzdem heute noch? Weil es eigentlich schneller gehen könnte?
Nee, ich glaube eher, was mich ärgert, ich glaube, wir haben mit dem, was wir auf dem Platz zeigen, eine enorme Entwicklung genommen und auch mit dem, was drumherum passiert, dass wir viele Menschen begeistern können, dass auch wir diese Plattform geboten bekommen, dass wir eine Sichtbarkeit haben. Also ich glaube, da hat sich enorm was getan. Ja. Was mich ärgert, sind immer noch diese Leute, die eigentlich sich's gar nicht anschauen, aber immer ihren Senf dazu geben müssen, weil es sind zwar Stimmen, denen man nicht viel Wertigkeit geben sollte, aber trotzdem ärgert es einen, weil sie eben, wie gesagt, eigentlich den Frauenfußball gar nicht beobachten oder beurteilen, sondern eigentlich nur gerade auf Social Media oder auf Plattformen, wo man das auch anonym machen kann, halt immer, es gibt immer diese Kommentare, die halt einfach ja, unter der Gürtellinie sind und das ärgert einen, weil man einfach so gerne sagen würde, schau dir bitte ein Spiel an und dann, wenn es dir nicht gefällt, gar kein Problem, muss dir nicht gefallen, aber dann musst du ja auch nicht urteilen, aber dann scroll einfach weiter.
Du hast nebenbei auch noch eine Ausbildung? Also so ein Fernstudium ist es. Das geht aber ganz gut.
Ja, also das ist ein Fernstudium und
Sportmanagement, damit du den Felix irgendwann nicht mehr brauchst.
Genau, den Felix ablösen.
Der hier hinten sitzt. Nein, der Felix wird dich dann engagieren mit in der Firma übernehmen. Dass du die kleinen Mädchen, die heute noch 8 sind, weißt du, dass du dich um die vielleicht später dann kümmern kannst. Ja.
Das ist eigentlich perfekt, würde ich sagen, mit dem Fußball zu vereinbaren, weil das komplett online ist, man ist total selbstbestimmt, also man kann sich alles selbst legen, sich für Kurse selbst anmelden, Prüfungen selbst legen, was manchmal ein bisschen gefährlich ist, wenn man das dann gerne vor sich herschiebt, wenn es keine Fixtermine gibt.
Ja.
Aber wie gesagt, wir haben ganz viele Spielerinnen in der Mannschaft auch, wenn es gerade Richtung Auswärtsfahrten geht, die dann einfach für ihr Studium was machen, weil man das dann doch ganz gut vereinbaren kann. Und
machen noch andere das Gleiche?
Ja, es gibt noch 2 Spielerinnen.
Cool, könnt ihr euch immer abfragen gegenseitig.
Genau.
Ne?
Und es stellt ja auch einen super Ausgleich dar jetzt für den Kopf. Wenn man eben immer nur Fußball hat, dann ist es auch mal ganz gut, dass man sich über was anderes definiert als über den Fußball.
Wann merkst du heute, was sind die Situationen, dass du ein ganz großes Vorbild bist für viele kleine Mädchen und auch Jungs, muss ich sagen. Und das finde ich das Tolle. Ich habe eine Freundin von mir, da hat der Kleine wirklich lauter Poster von Alexandra Popp. Der will nicht Messi und die ganzen, sondern der hat Alexandra Popp. Und ich finde, das ist eine so auch tolle Entwicklung.
Total.
Und das ist so schön. Es sind nicht nur die kleinen Mädchen, für die ihr Vorbild seid. Es sind auch die kleinen Jungs. Wann merkst du das?
Ja, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Erstmal, weil es, glaube ich, auch eine Bestätigung ist für den Weg, den wir die letzten Jahre auch gegangen sind, dass jetzt einfach auch Frauenfußballerinnen Vorbilder sind für Mädchen und Jungs und dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die in unsere Stadien kommen, die unsere Trikots tragen. Ich erinnere mich dran, als ich angefangen habe, war das immer so, dass wenn jemand ins Stadion kam, dann immer mit Trikots von den Männern. Also da war nie jemand hinten drauf von unserer Mannschaft und das ist einfach was, was einen extrem stolz macht, wenn dann kleine Mädels am Rand stehen und eben ein Quinn-Trikot tragen und fragen, ob man eine Unterschrift haben kann. Das ist halt das, was, glaube ich, am allermeisten bestätigt für das, was man eigentlich die letzten Jahre gemacht hat und dass man da einfach auch ein Teil davon ist. Und da möchte man natürlich auch diese Vorbildrolle auch einnehmen und gerade für diese jungen Mädchen Vorbild sein, dass es sich lohnt, einfach zu kämpfen, sich durchzusetzen und am Ende dann auch hoffentlich auf dem Rasen als Bundesligaspielerin zu stehen.
Ja. Und ihr habt eine ganz tolle Fannähe. Also wer ein Autogramm haben möchte von dir, der kriegt das in der Regel am Spieltag, oder?
Ja, definitiv. Also das ist bei uns schon, das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil es für uns einfach keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Stadien voll sind, dass so viele Menschen kommen und die wir mit unserem Fußball begeistern können. Und wir wollen den Leuten einfach was zurückgeben. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch so eine extreme Nahbarkeit, nehmen uns extrem viel Zeit für unsere Fans, die dann auch oftmals lange Wege auf sich nehmen, nur um uns live zuzuschauen. Und deswegen versuchen wir natürlich alles, was geht, irgendwie dann am Spieltag auch unterzukriegen. Auch wenn Fanpost kommt, ich versuche da alles persönlich zu beantworten, nehme mir da sehr, sehr viel Zeit für, weil ich selbst mich erinnern kann, wenn man als kleines Mädchen irgendwie ein Autogramm wollte und dann einen Brief geschrieben hat und das ist, glaube ich, das Allergrößte, wenn man da was zurückbekommt und eben von einer Spielerin auch persönlich. Deswegen ja. macht man das sehr, sehr gerne.
Von wem wolltest du als erstes ein Autogramm?
Ich glaube, es war tatsächlich Mel Behringer und cool. Birgit Prinz.
Und hast du bekommen?
Ich habe damals, das weiß ich noch, ich war damals in Freiburg einmal bei einem Spiel zuschauen. Das war Frankfurt gegen Freiburg und da konnte ich mir alle Autogramme abstauben. Da durfte man danach noch auf den Platz und habe auch noch einige Bilder gemacht. Und das ist auch ganz witzig, weil ich habe damals auch ein Bild mit zum Beispiel Melanie Leupolz gemacht und habe dann ein paar Jahre später mit ihr zusammen in der Mannschaft gespielt. Und da lachen wir jetzt noch drüber. Diese Bilder, da sehe ich aus wie ein kleiner Schlumpf. Und ja, jetzt stehen wir halt zusammen auf dem Platz oder gegeneinander und das ist schon ganz cool.
Also wir wünschen, dass du gesund bleibst. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ein paar Meistertitel sind auch cool. Wichtiger doch ist die Gesundheit. Toller Sommer erstmal mit den Olympischen Spielen. Urlaub vermutlich danach erst?
Oder davor schon.
Davor schon?
Ja.
Wo fährst du hin?
Eine Woche nach Sardinien
ja.
und eine Woche nach Kreta.
Und Hauptsache, man kann mit dem Auto schnell über die Insel
ja,
fahren, oder?
Richtig.
Wer durfte fahren? Wer ist gefahren von euch beiden?
Ich war nur Beifahrer.
Ah, du warst nur Beifahrer.
Ich halte mich zurück.
Du fährst zurück. Okay, wie viele Punkte hast du in Flensburg?
Einige.
Ja, das kommt halt mit einer leidenschaftlichen Spielerin
halt auch keinen
Spaß, mit dabei.
Ja.
Julia, danke schön, dass wir dich ein bisschen besser kennengelernt haben. Dann Glückwunsch nochmal zum Meisterin-Titel.
Dankeschön.
Dieses Jahr. Ein allerletztes Spiel haben wir jetzt morgen Abend in Hoffenheim.
Ja.
Und dann ist Schluss. Und dann geht es direkt in Urlaub, oder?
Ja, da haben wir nochmal Nationalmannschaft tatsächlich und dann geht es in Urlaub.
Jutta, welches Buch nimmst du mit? Also, hast noch keins liegen.
Ich habe tatsächlich die Biografie von Bastian Schweinsteiger erst letztens angefangen. Und wenn ich die bis dahin nicht lesen sollte, dann sicher das Buch.
Dann Dankeschön für heute.
Ich habe zu danken.
Und toi, toi, toi. Und bis die Tage wieder. Ciao.
Ciao.
Talk mit Tees.